Schönen guten Morgen. Ich möchte euch herzlich begrüßen, jetzt auch zum zweiten Teil. Und bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, möchte ich gar noch beten. Jesus, möchten wir von ganzem Herzen danken für alles, was wir heute schon gehört haben. Danke, dass wir uns an dich wenden dürfen in jeder Lebenssituation, in jeder Lebenslage. Ja, egal was vor uns liegt, was uns Sorgen macht, aber auch das, was uns freut. Und danke, dass wir jetzt auch in dein Wort hineinschauen dürfen, was es uns zu sagen hat in unserer Zeit heute. Im Jahr 2020, danke, dass du zu uns reden möchtest. Möchten bitten, dass du offene Herzen schenkst, Ohren zum Hören und auch mir die Stimme, dein Wort weiterzugeben. Wir beten auch für die Sonntagsschulen. Danke, dass auch dort dein Wort weitergegeben werden darf. Möchten für die Mitarbeiter beten, auch für die Kinder, dass du sie auch heute ganz besonders segnest. Amen.
Amen.
Ja, heute wurde schon sehr viel gesagt zu dem Thema, worum es heute auch gehen soll. Ich möchte eine kleine Einleitung machen. Und zwar, ich denke, die beiden Personen sind uns allen bekannt. Die Person links ist schon ein bisschen aus der Politik zurückgezogen. Die Person rechts kennen wir alle, denke ich, sehr gut. Wer sind die Personen? Ja, ich denke, jeder kennt sie, Barack Obama und Angela Merkel. Es waren wahrscheinlich, oder waren auf jeden Fall, die mächtigsten, eine der mächtigsten Leute der Welt. Die Angela Merkel war laut Forbes Magazine die mächtigste Frau, oder ist ja auch heute noch. Und Barack Obama war ja Präsident der USA, das mächtigste Land, das es hier auf dieser Erde gibt. Er durfte zwei Amtszeiten haben und wurde jetzt von Donald Trump abgelöst. Und ich habe mir gedacht, was verbindet diese zwei Leute außer ihre Politik oder ihre politischen Beziehungen? Beide haben einen Satz gesagt in ihrer Landessprache, der Geschichte geschrieben hat. Wie könnte dieser Satz heißen? Jawohl, beides kam gleichzeitig, wunderbar. Der Barack Obama hat gesagt, yes we can. Das war in seiner Kandidaturszeit, das war so dieser Slogan seiner Kampagne, wo darauf angesprochen wurde, wie man Themen wie Gerechtigkeit, Wohlstand und Weltfrieden, wie man sie herstellen könnte, war seine Antwort, yes we can. Wir bekommen das hin. Und dieser Satz, ja wir schaffen das, ist bekannt aus der Flüchtlingsthematik vor einigen Jahren. Er wurde unterschiedlich gedeutet, hat aber sicher Geschichte geschrieben. Und ich dachte, heute sagen viele, yes, we can. Wir müssen uns einfach nur anstrengen, ein bisschen unsere Köpfe zusammenstecken, dann bekommen wir alle Probleme dieser Welt geregelt. Egal, ob es um soziale Fragen geht, egal, ob es um globale Fragen geht, Klimapolitik und so weiter. Die Menschheit ist überzeugt, dass wir alle Probleme lösen können. Und so der Slogan, der auch an die Kinder weitergegeben wird, bedeutet, streng dich an und glaub an dich, dann schaffst du es auch. Eigentlich sagen wir als Menschen, wenn wir sagen, wir schaffen es, dass wir Gott ausklammern. Wir als Menschen, wir als Individuen oder als Gesellschaft, wir bekommen die Probleme hin. Und mein Ziel heute Morgen ist nicht, dass wir sagen, yes, we can, sondern dass wir sagen, yes, he can. Das soll unser Thema heute Morgen sein, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Wir kennen einen, der alles kann. Und ich denke, dass wir unser Leben auch dementsprechend ausrichten dürfen und auch sollen. Wir sind bei den Königen, aufstehen für Gott, yes, he can. Wir sind beim Asa angekommen. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückschauen auf ihn. Wir haben uns ja vorgenommen, durch die Könige von Juda so Stück für Stück durchzugehen. Zwei haben wir bereits uns angeschaut. Das war der Rehabiam hier auf der linken Seite, dieser Mann, der relativ groß noch ist. Und dann der Abia, der nur ganz kurz regiert hat, nur wenige Jahre. Und vor einiger Zeit, das war letztes Jahr, haben wir mit dem Asa angefangen, uns einige Verse aus seinem Leben auch angeschaut. Nun, was hatte der Asa für eine Familie? Denken wir an Salomo, bei ihm hat eigentlich das Unheil von Juda und von Israel angefangen. Er hatte 1000 Frauen und die haben ihn zu schlimmen Götzendienst verleitet, der über Rehabeam und Abia weiterging und sich auch in diesem Volk, in dem Südreich auch manifestiert hat. Nach Rehabeam wurde das Reich geteilt, das haben wir uns angeschaut. Es gab ein Südreich mit Juda und mit Benjamin und ein Nordreich, das waren dann die anderen Stämme, wo dann der Jerobeam regiert hatte. Und über seinen Großvater, den Rehabeam, sagt Gott in 2. Chronik 12, Vers 14, dass er Gott nicht gesucht hat. Und deshalb wird dieser König als böse bezeichnet. Dann der Vater von Asa hieß Abia. Von ihm heißt es in 1. Könige 15, Vers 3, dass er Böses tat, weil er ein geteiltes Herz hatte. Er hat zwar vieles richtig gemacht, er hat viele gute Ideen gehabt, er war jetzt auch nicht dieser schlimmste Sünder wie in Manasse, aber die Bibel prangert an, dass er ein geteiltes Herz hatte. Und das haben wir uns dann auch angeschaut, was das auch in unserem Leben bedeuten könnte. Der Asa hatte eine Großmutter, die hieß Maaka, und diese war die größte Götzendienerin im ganzen Südreich. Also keine Bilderbuchfamilie. Ganz schlechte Voraussetzungen für einen König, in guten, in geraden Weg mit dem Herrn zu gehen. Aber wir haben schon gesehen, das letzte Mal, dass Gott diesen Asa gebraucht hat. Und dass sich auch gebrauchen ließ. Und dass eine Zeit des Wohlstands und des Friedens auch in diesem Südreich angebrochen ist. Und wir haben auch gesehen, dass die Umstände, in denen wir leben, kein Hinderungsgrund sind dafür, dass Gott seinen Plan vollenden oder auch voranbringen kann. Sondern dass die Umstände oft Möglichkeiten sind, wo Gott uns formen möchte, uns verändern möchte und uns vor allem ihm ähnlicher machen möchte. Wir haben uns auch angeschaut, was Gott über den König Asa sagt. Es heißt hier in 1. König 15, Vers 11, oder auch 2. Chronik 14, Vers 1. Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Oder 2. Chronik 14, Vers 1 heißt, Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Also es war ein guter König, der auch in dem Südreich sehr viel bewegen durfte. Aber er war auch einer, der Fehler gemacht hat. Aber trotzdem wird in der Bibel dieses herausgestellt, dass er tat, was recht war in den Augen seines Gottes. Und deshalb denke ich, können wir von diesem Mann sehr viel lernen, auch für unser persönliches Leben heute im Jahr 2020. Und in dem, was wir das letzte Mal angeschaut haben, ich denke, der eine oder andere kann sich an diese drei Buchstaben noch erinnern, diese drei Themen, die so über diesem Leben vom Asa stehen, aufstehen für Gott. Dieses Kapitel möchten wir heute fertig machen. Dann stabilisieren mit Gott, das dann Kapitel 15. Und dann das traurige Kapitel Abfallen von Gott, wo er dann auch falsche Wege geht und dafür auch die Konsequenzen dann tragen musste. Das heißt, wir können von diesem Mann sehr viel lernen. Wir können von ihm sehr viel Positives lernen, auch heute. Uns aber auch warnen lassen von dem, was er falsch gemacht hatte. Er hat verschiedene Reformen durchgeführt und es war eine sehr gefährliche Aufgabe. Er hat angefangen, den Götzendienst in Juda zu bekämpfen. Ich musste daran denken, als Tobias die Predigt gehalten hat über den Gideon, der hatte auch die Aufgabe, ein einziges Götzenbild zu entfernen. Und die Gefahr war, dass er deswegen umgebracht wurde. Also man hat es so relativ schnell gelesen, er hat das weggetan und das ausgerottet. Aber es war eine große Aufgabe, denn über 2,5 Generationen war der Götzendienst bereits in diesem Südreich verankert. Und Asa wusste, dass es Gott gefällt, wenn er diese Götzen ausrottet. Und deshalb hat er auch diese Säuberung einfach auch durchgeführt. Und deshalb ist auch diesen Weg ganz konsequent gegangen. Wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass es bei diesem Kampf eigentlich auch einen geistlichen Kampf gibt. Denn hinter diesen Götzenbildern, die ja eigentlich Materie sind, steckt ein geistlicher Kampf. Das berichtet uns 1. Korintherbrief, dass hinter diesem ganzen Götzenkult geistliche Mächte sind, die gegeneinander kämpfen. Und deshalb ist das, was Asa gemacht hat, nicht nur ein äußerlicher Kampf gewesen gegen den Götzendienst an sich, sondern auch ein geistlicher Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Und wir werden sehen, dass es nachher ihm sehr geholfen hat. Und auch Epheser 6, Vers 12 fordert uns auf, dass wir in einem solchen Kampf stehen. In einem geistlichen Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Menschen oder gegen Regierungen, sondern wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Und deshalb brauchen wir auch eine geistliche Waffenrüstung, um diesen Kampf führen zu können. Was wir auch sehen beim Asa, dass sich dieser geistliche Kampf in der sichtbaren Welt ausgewirkt hat. Das heißt, das, was da im Hintergrund geschieht, wird äußerlich auch deutlich. Das wollen wir heute auch noch etwas genauer sehen. Er hat nicht nur diese Götzen ausgerottet, sondern er hat sein Volk wieder zurückgeführt zu Gott. Er fordert sie auf, in den Geboten des Herrn zu gehen. Das war der Vers 3, wo er sie ermutigt hat, den Gott ihrer Väter ihm zu gehorchen. Und nicht nur das, sondern den Herrn auch zu suchen. Also genau das, was der Rehabeam nicht getan hatte, das fordert der Asa von seinem Volk. Und er selber geht mit sehr gutem Beispiel voran. Und was tut Gott? Er gibt dem Land Ruhe und Frieden. Einmal, damit sie dieses Land säubern konnten, auf der anderen Seite aber auch als Lohn für ihre Mühe. Das war eine Verheißung aus dem Alten Testament, dass wenn sie sich an Gott wenden, dass Gott sie erhören wird und ihnen Frieden und Wohlstand geben wird. Das haben wir auch gesehen, dass wir das heute nicht mehr eins zu eins auf uns anwenden können, weil wir andere Segnungen haben. Wir haben in erster Linie einen geistlichen Segen und nicht einen materiellen Segen. Das haben wir das letzte Mal angeschaut und das möchten wir heute eine Geschichte aus dem Leben Asas anschauen, wo er in Bedrängnis kam. Wir wollen uns heute mit Schwierigkeiten beschäftigen. Auch bei dem Asa gab es in seinem Leben irgendwann Schwierigkeiten. Es gab Probleme. Und die Art und Weise, wie dieser Mann, das ist dann der zweite Punkt, mit diesen Schwierigkeiten umgegangen ist, da ist uns ein sehr großes Vorbild und da möchten wir auch lernen. Und dann werden wir auch sehen, wie Gott in diesem Ganzen auch seine Hand hat und wie Gott auch in dieser Zeit auch besonders führt. Und ich möchte gerne vorlesen, 2. Chronik, Kapitel 14. Und da möchte ich gerne einmal vorlesen, die Verse 7 bis 9. Zweiter Chronik, Kapitel 14, die Verse 7 bis 9. Da heißt es, und Asa hatte ein Heer, das Schild und Lanze trug, aus Juda 300.000 und aus Benjamin 280.000 Mann, die Tartschen, dessen Kleinschilde trugen, und den Bogen spannten, alles tapfere Helden. Und Serach, der Kuschiter, zog gegen sie aus mit einem Heer von 1.000 mal 1.000 Mann und 300 Wagen, und er kam bis Maresha. Und Asa zog ihm entgegen und sie stellten sich in Schlachtordnung auf im Tal Zephata bei Maresha. Den Vers 7 haben wir letztes Jahr ganz kurz nur angeschaut und möchte noch mal kurz darauf eingehen. In der Zeit, als der Asa Ruhe hatte, hat er sich ein Heer mit 580.000 Helden also aufgebaut. Und sie kamen aus Juda und Benjamin, also aus seinem eigenen Land. Manche Könige haben die auch von außerhalb angeworben, der Asa hatte eigene Kämpfer, die aus seinem Volk quasi kamen. Es wird extra erwähnt, ganz am Ende, dass es tapfere Helden waren. Also mit diesen 85.000 Mann, da konnte man viele Schlachten erleben und überstehen. Es war ein Heer, das sowohl für Fern- als auch Nahkampf ausgerüstet war. Man würde sagen, in erster Linie eine fast unbesiegbare Truppe. Und haben wir das letzte Mal uns kurz angeschaut, dass auch wir die Zeit, wo wir äußerlich Ruhe haben, und in Deutschland haben wir heute äußerlich Ruhe als Christen. Wir werden nicht verfolgt, wir dürfen uns hier öffentlich treffen, wir dürfen dieses Haus hier besitzen oder darin zur Miete sein, dürfen auf Weihnachtsmärkte oder jetzt auch Ostern unsere Büchertische aufschlagen, ohne dass wir um unser Leben fürchten müssen. Wir haben heute als Christen eine Zeit der Ruhe. Wir sind aufgefordert in Epheser 5, das möchte ich uns kurz vorlesen, diese Zeit zu nutzen. Epheser 5, die Verse 15 bis 17. Wer es möchte, darf es gerne mit aufschlagen. Wo Paulus den Geschwistern Ephesus diese Ermutigung auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch die Ermahnung ausspricht. Epheser 5, ab Vers 15. Da schreibt er ihnen, gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Paulus schreibt in Ephesern, dass diese Zeit, die wir heute noch haben, wir wissen nicht, wie lange wir hier als Kinder Gottes auf dieser Erde noch sind, dass wir diese Zeit auskaufen und Schätze sammeln im Himmel, für unseren Herrn im Dienst stehen. Die Zeit, die der Herr uns in seiner Gnade zur Verfügung stellt, sollen wir sinnvoll nutzen. Asa hat es damals gemacht. Die Zeit der Ruhe hat er benutzt, um sich Städte zu bauen, um sich ein Heer aufzubauen, aber wir werden sehen, dass das alles nicht ausreicht, wenn man mit der falschen Einstellung in Schwierigkeiten hineingeht. Also man kann noch so gut vorbereitet sein und am Schluss dann trotzdem versagen. Asa hat es anders gemacht und das wollen wir von ihm heute lernen. Nun, was sind die Schwierigkeiten beim Asa? Er bekommt Besuch aus Afrika. Serach der Kuschiter, in anderen Übersetzungen der Äthiopier, kommt mit einem riesigen Heer zu ihm. Der kommt nicht alleine, sondern er bringt 1 Million Soldaten mit. Ich habe mal nachgeschaut, 1 Million ist ungefähr so groß wie Köln. Also Köln hat 1,1 Millionen Einwohner, ist, denke ich, eine der größten Städte hier in Deutschland. Mit dieser Menge an Soldaten kommt er nach Juda. Ich weiß nicht, ob diese 1 Million wirklich wortwörtlich zu verstehen ist oder ob es einfach eine Bezeichnung ist, dass es so viele waren, dass man sie nicht zählen konnte, aber ich denke durchaus, dass diese Zahl stimmt. Nicht nur das, sondern er bringt auch noch 300 Streitwagen mit. Ich sage mal heute, gut, Streitwagen, das ist ja nicht so dramatisch. Zur damaligen Zeit, Streitwagen waren unbesiegbar. Es war ja nur Fußvolk, muss ich vorstellen. Heute wäre das vielleicht so ein Leopard 2-Panzer aus Deutschland. Hochentwickelt, hoch ausgerüstet, hochmodern. Und was hat der Asa? Er hat 580.000 Mann. Sagt man, das ist auch sehr viel, aber gegen 1 Million sehr überschaubar. Und dieser Mann, er war ein Nachkomme von Kusch. Und aus Kusch kommt Nimrod. Weiß nicht, wer den Namen von euch schon mal gehört hat. Das ist der erste Gewalttäter gewesen auf der Erde. Also der erste, der mit Gewalt seine Macht gesichert hat. Aus diesem Geschlecht kam der. Also der war mit allen Wassern gewaschen. Und er kommt bis Maresha. Maresha ist eine Stadt ungefähr 40 Kilometer südwestlich von Jerusalem. Also quasi vor der Haustüre. Und es war eine Stadt, die Rehabeam bereits in 2. Chronik 11, Vers 8, ausgebaut hatte. Also Rehabeam dachte sich, dass er diese Stadt auf jeden Fall halten musste und jetzt steht diese Stadt gegenüber von 1 Million Soldaten mit ihren Streitwagen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wer ist Serach in deinem Leben? Gibt es in deinem Leben auch Dinge, das können Personen sein, oder einfach auch Situationen, Sorgen, die dir so furchteinflößend gegenüberstehen, sodass uns aller Mut verlassen könnte? Oder sind es Dinge, die uns an den Punkt bringen, dass wir unser Vertrauen auf unseren Herrn verlieren? Was können das für Dinge sein? Ich denke, Krankheit ist so ein Serach, der ganz unverhofft ins Leben einbricht. Und der ziemlich schnell vor der Haustüre steht. Wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ich habe das vor einer Woche erlebt, wo man auf einmal sich die Fragen stellt, in welche Richtung das geht. Man macht sich dann auch seine Gedanken. Mein Gott hat Gnade geschenkt, es geht mir heute wieder gut. Aber solche Dinge, die kommen so schnell und stehen so groß vor uns, dass man sich eigentlich am liebsten verdrücken würde. Oder wie sieht es aus mit der Arbeit? Wir sind heute, geht es uns in Deutschland sehr gut. Wir hatten auch mal Krisen hinter uns, Arbeitslosigkeit, Insolvenz. Das sind alles Dinge, die sich vor uns aufbauen können, die uns den Mut rauben. Oder schwere Familienumstände, Not in der Familie, mit den Kindern oder mit den Eltern, Verwandten. Allgemein die Frage der Zukunft, wie geht es weiter mit unseren Kindern, wie geht es weiter mit den Ehen, wie geht es weiter mit der Gemeinde, was passiert im Alter? Das sind alles Fragen, die in unser Leben hineinkommen und die größer sind als wir, die über unsere Kräfte hinausgehen. Oder einfach allgemein existenzielle Fragen, die wir nicht beantworten können. Wir werden nachher sehen, letztendlich sind es alles Dinge, die von Gott in unser Leben hineinverordnet werden, die ein Ziel haben. Das wollen wir jetzt im Verlauf dieser Verse noch genauer anschauen. Nur so viel vorweg, sie sollen unseren Glauben stärken, sie sollen uns näher zu Gott bringen. Und ein Ziel, das sehen wir nachher noch etwas genauer, wir sollen reicher aus dieser Situation herausgehen als rein. Das ist Gottes Ziel damit, aber genaueres später. Wer ist Serach in deinem Leben? Mach dir da nächste Woche mal Gedanken. Und wenn du so einen Serach gefunden hast, dann möchte ich dich ermutigen, die weiteren Verse jetzt zu lesen. Wie Asa auf diesen Serach reagiert, da kann man sehr viel davon lernen. Ich habe mich gefreut, was der Asa tut. hätte sagen können, okay, jetzt gehen wir in Verhandlungen, wir setzen uns an einen großen runden Tisch und diskutieren, wie wir dieses Problem lösen, ob wir um den Krieg herumkommen, weil den Krieg kann man aus menschlicher Sicht nicht gewinnen. Nein, was macht er? Er rückt ihm entgegen. Er nimmt seine Männer mit sich und zieht nach Maresha. Für Asa war es klar, es kommt zum Kampf. Für ihn gab es keine Kompromisse. Und er war bereit, die Konfrontation mit diesem Mann zu suchen. Und wir sehen, dass dieser Asa keine Angst vor diesem Mann hatte, auch wenn er nicht wusste, das wollen wir nachher noch in seinem Gebet sehen, wie er diese Schlacht gewinnen könnte. Und ich dachte mir, warum tut der Asa sowas? Was befähigt einen Mann, der weiß, es ist hoffnungslos, trotzdem loszulaufen? Jetzt kann man sagen, nun gut, er war König. Es war seine Aufgabe, seinem Volk voranzugehen, diesen Krieg zu führen. Gut, David war auch König und er hat sein Heer geschickt und blieb zu Hause. Und das war eigentlich das größte Verhängnis, das er machen konnte. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Verse 1 bis 6 in diesem Kapitel. Asa hat Gott bereits erlebt. Und zwar im Kampf gegen diese Götzenbilder und gegen die finsteren Mächte, die eigentlich dahinter stehen. Und er hat erfahren, wie Gott durch diese Zeit hindurchträgt, wie Gott größer ist als diese Götzenbilder. Und er verlässt sich nicht auf seine Religion wie sein Vater, der sich gefreut hat, dass er die Trompeten dabei hatte und dass er Priester hatte und dass die Priester Opfer darbringen, sondern er verlässt sich auf seinen Gott. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit dem Tempel mal etwas genauer beschäftigt hat, den Salomo gebaut hatte. Es gab am Eingang von diesem Tempel, gab es zwei große kupferne Säulen. So, damals eigentlich unvorstellbar, wie man sowas machen konnte. Und diese zwei Säulen, die hatten Namen. Kennt die jemand? Boas und Jachin. Genau. Und Boas bedeutet, Gott ist Stärke. Das heißt, jedes Mal, wenn der Asa in den Tempel ging, oder er durfte eigentlich nicht in den Tempel rein, er durfte nur bis zum Brandopferaltar, sah er diese beiden Säulen. Und eine davon war Boas. Und jeden Tag wurde er daran erinnert, dass Gott Stärke ist. Vielleicht hat es ihn auch ermutigt, in diesen Kampf zu gehen. Und jetzt wollen wir sein Gebet anschauen. Ich möchte nochmal diesen ersten Teil zusammenfassen. Schwierigkeiten kommen. Meine erste Ermutigung an dich, bereite dich auf Schwierigkeiten vor, sie werden kommen. Die kommen oft schneller, als wir denken. Von den einen sind vielleicht manche Schwierigkeiten größer oder kleiner. Das ist, denke ich, auch eine persönliche Sache. Aber jeder von uns wird irgendwann mal in seinem Leben mit Schwierigkeiten konfrontiert sein. Deshalb bereite dich darauf vor. Sei gerüstet für den Fernkampf und den Nahkampf mit der Waffenrüstung aus Epheser 6. Der Fernkampf, das sind, denke ich, so die finsteren Mächte. Der Nahkampf, das ist das, was in uns drin ist. Unser Fleisch, das immer wieder sich meldet und seine Befriedigung erleben möchte. Und weiteres, der Feind erscheint uns immer mächtiger als wir. Aber lass dich deswegen nicht entmutigen, denn, das schauen wir uns gleich an, es gibt einen, der größer ist. Wir wollen uns das Gebet jetzt mal anschauen. Ich habe es hier in einer anderen Übersetzung, aber ich möchte das Gebet vorlesen aus der Elberfelder. Das ist der Vers 10 in 2. Chronik 14. Da heißt es, und Asa rief zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, Herr, um zu helfen ist bei dir kein Unterschied zwischen dem Mächtigen und dem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Lass den Menschen nichts gegen dich vermögen. Dieses Gebet betet Asa, als er diese 1 Million Soldaten und ihre Streitwagen sieht. Und ich möchte vorweg zwei Sachen noch vorweg schicken, die uns helfen, mit Schwierigkeiten umzugehen. Aus dem Leben von Asa. Das Erste, was Asa tut, er zieht dem Feind entgegen, auch wenn er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Er ist bereit, loszuziehen. Er wird aktiv und zieht seine Soldaten zusammen und läuft los. Auch wenn er weiß, dass er keine Chance hat. Er war bereit zu gehen und wir werden sehen, Gott belohnt diese Bereitschaft. Wir denken manchmal, oder ich denke oft so, ich muss was tun, und das, was ich getan habe, das gebraucht dann Gott. Ja, verstanden? Bei Asa sehen wir, er war bereit, sich gebrauchen zu lassen. Und da gibt Gott den Sieg drauf. Ein Beispiel, Abraham und Isaak. Abraham bekommt diesen unmenschlichen Auftrag, seinen Sohn zu opfern. Und wann greift Gott ein? Als er morgens früh aufsteht und loszieht? Nein. Als er in Moria ankommt, sagt Gott nicht, ich glaub's dir. Auch nicht, als er auf dem Weg ist mit seinem Sohn zu dem Berg. Auch nicht, als sein Sohn ihn fragt, wo ist das Lamm zum Opfer. Auch nicht, als Abraham den Altar fertig hatte. Auch nicht, als er seinen Sohn bindet, sondern erst, als er das Messer zieht und wirklich bereit war, seinen Sohn zu opfern. Weil er wusste, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und auch wenn er jetzt seinen Sohn tötet, dass Gott trotzdem ihm einen Nachkommen gibt. Ob er ihn jetzt aus dem Leben auferweckt, das erklärt uns dann Hebräer, der Hebräerbrief. Das war der Glaube. Und ich denke, der Glaube, das möchte Gott von uns sehen. Dieser Glaube wird belohnt. Und das andere, das ist das Vertrauen. Und das sehen wir jetzt in diesem Gebet, wie Asa sich wirklich ganz auf Gott verlässt. Und wir sehen, dass diese zwei Punkte, Glaube und Vertrauen, eigentlich zusammengehören. Wir haben hier ein Lied, und zwar in dem grünen Liederbuch. Ich möchte es ganz kurz vorlesen. Und zwar das Lied 382. Da heißt es, Glauben heißt Vertrauen, Gottes Vaterhut. Glauben ist ein Bauen auf des Heilands Blut. Glauben ist ein Reifen in des Geistes Zucht. Glauben heißt Ergreifen der Erlösung Frucht. Glaubensbeter fassen Gottes Allmacht an. Glaubenskinder lassen, was ihn kränken kann. Glaubenswege gehen hin am Abgrundsrand, so wie der Asa, der ist schon kurz vorm Abgrund. Glaubensaugen sehen der Verheißung Land. Glaube will nicht fühlen, will nicht vorerst schauen. Band des Zweifels wühlen, will aufs Wort vertrauen. Glaube sprengt die Ketten der Unmöglichkeit. Glaube nur kann retten, dich von Sündenleid. Oder letzte Vers. Glaube bringt zum Frieden, dich und selge Ruh. Glaube führt hienieden, schon dem Himmel zu. Glaube nur entbindet, dich von Sterbensnot. Glaube überwindet, siegreich Welt und Tod. Also Gott sieht auf den Glauben. Und den belohnt er. Nicht das, was wir leisten, das, was wir bringen. Ich bin letztes Mal von einem Bruder darauf hingewiesen worden, dass nicht Gottes Segen von unserem Tun abhängt. Und auch nicht das Vollbringen, weil wir werden nachher sehen, der Asa weiß ganz genau, an wen er sich wenden muss, dass er selber und es nicht kann. Kommen wir zurück zu diesem Gebet. Es ist schön, dass der Asa nicht eine große Rede hält, sagt, yes, we can. Ja, wir schaffen das. Die machen wir platt. Sondern, dass er sich an seinen Gott wendet. Er hat auch keine Tempelgeräte dabei, wie der Abia, erinnern wir uns, der hatte seine zwei Trompeten dabei, die er gebraucht hat, um dann Lärm zu blasen und so weiter. Er hatte keine Bundeslade dabei, keine Priester, kein Ephod, nichts. Aber er hatte das Gebet. Und Gott belohnt diesen Glauben und dieses Vertrauen. Das Erste, Asa rief zum Herrn, seinem Gott. Die Betonung hier auf seinem. Es war eine persönliche Beziehung. Denken vielleicht manchmal, dass es die persönliche Beziehung zu Gott erst seit dem Neuen Testament gibt. Aber schon im Alten Testament sehen wir, wie Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Denken wir an David, Daniel, die Patriarchen und so weiter. Also viele Männer und auch Frauen in der Bibel haben diese persönliche Beziehung zu ihrem Gott gehabt. Und Asa hatte auch eine. Es war keine Religion, die er einfach ausgeführt hatte, weil es die Väter irgendwann auch mal gemacht haben, sondern es war eine persönliche Überzeugung, eine persönliche Beziehung. In Hebräer 11, Vers 16 heißt es, dass der Gott des Universums sich nicht schämt, von den Menschen sich ihr Gott nennen zu lassen. Ist das nicht schön, dass Gott solche Menschen, Asa hat auch Fehler gemacht, die sehen wir dann wahrscheinlich das übernächste Mal, dass Gott sich deswegen trotzdem nicht schämt. Und wir heute, wir haben ja ein viel höheres Privileg. Wir wissen heute mehr, als ein David damals sich hier ahnen konnte. Wir haben es heute Morgen ja bereits gehört. Wie viel mehr sollten wir diese persönliche Beziehung nutzen? Wir müssen nicht mit dem Opfertier, zuerst ein Tier opfern, damit wir mit Gott eine Beziehung haben dürfen. Sondern wir dürfen im Gebet zu ihm kommen, jeden Tag. Und das soll uns einfach ermutigen, diese persönliche Beziehung zu unserem Gott einfach zu nutzen und auch zu pflegen. Hier heißt es, rief zum Herrn. Hier steht eigentlich der Ewige. Und ich möchte dich fragen, ist der ewige Gott auch dein persönlicher Herr oder ist er nur dein Heiland? Wenn wir Hilfe von Gott erwarten, dann setzt es eine persönliche Beziehung zu ihm voraus. Ich musste dran denken, ein Bild, das sich ja bei mir irgendwie eingebrannt hat. Ich weiß nicht, wer von euch sich an den Amoklauf in Winnenden erinnern kann. Ich denke, schon einige Jahre, bald schon Jahrzehnte her. Da gab es ein Plakat, das wurde dann auch in der ARD danach ausgestrahlt, wo drauf stand, wo warst du, Gott? Oder wie konntest du das zulassen? Natürlich stellen wir uns die Frage, wie so eine Not, so eine Schwierigkeit, was Gott damit zu tun hat. Aber wir sehen, dass eigentlich dort Gott angeklagt wird, warum er solche Sachen zulässt. Wenn ich Hilfe von Gott erwarte, brauche ich eine persönliche Beziehung zu ihm. Sonst ist Gott eigentlich nichts weiter als ein Automat, wo ich oben was reinschiebe und unten was rausziehe. In der Hoffnung, dass es das Richtige ist. Und so wie Asa dürfen wir auch mit Gott reden, ihm unsere Anliegen bringen und er wird auch erhören. Das haben wir heute Morgen in der Einleitung auch schon mehrmals uns angeschaut. Dann sagt er, Herr, wenn ein Schwacher mit einem Starken kämpfen muss, kann niemand ihm so beistehen wie du. Also er erkennt an, dass Gott größer ist als er. Er ist ein Gott, in der anderen Übersetzung heißt es, Herr, um zu helfen, ist bei dir kein Unterschied zwischen dem Mächtigen und dem Kraftlosen. Also wir haben einen Gott, der helfen kann. Asa geht nicht her und klagt Gott an, warum jetzt dieser Kuschite bei ihm im Land sitzt, mit seiner 1 Million Soldaten, wie Gott es zulassen konnte. Sondern er ist davon überzeugt, dass Gott in dieser Situation Wunderbares tun kann. Er weiß, dass er einen Gott hat, der ihm helfen kann. Hebräer 11, Vers 1 sagt, dass der Glaube ein Überzeugtsein von Tatsachen ist, die man nicht sehen kann, und eine feste Zuversicht. Asa hatte diesen Glauben. Er war überzeugt, dass Gott helfen kann. Er wusste nicht wie. Er hat Gott auch keine Vorgaben gemacht, wie er das genau anstellen sollte. Aber er war sich überzeugt, dass er die Macht dazu hat. Und das soll uns auch ermutigen, wenn wir in Schwierigkeiten sind, mit unserem Gott darüber vielleicht manchmal auch hadern, trotzdem an diesen Punkt zu kommen und zu sagen, ich weiß, dass du helfen kannst. Ich weiß nicht wie, aber ich möchte dir vertrauen. Und deshalb glaube ich, dass viele Schwierigkeiten in unser Leben kommen, genau aus diesem Grund, damit wir das lernen. Was vielleicht in ruhigen Zeiten, wenn es uns gut geht, wenn alles normal läuft, vielleicht nicht so gefordert wird. Asa kapituliert eigentlich gegenüber seinem Gott und sagt, ich schaffe es nicht. Ich bekomme es nicht hin. Er setzt auch auf sein Heer mit seinen 85.000, setzt er kein Vertrauen. Und er sagt auch, zu helfen ist bei dir kein Unterschied zwischen dem Mächtigen und dem Kraftlosen. Ich habe nur ein paar Männer, aber wenn du sie gebrauchen kannst, dann gebrauch sie. Wir fragen uns, woher hatte Asa diese Zuversicht? Da komme ich wieder zurück auf diesen geistlichen Kampf mit seinen Götzen, die er hatte, wo er Gott erlebt hat. Das hat ihn hier, denke ich, auch weitergebracht. Und er kannte sicher auch die Verheißungen Gottes. Er hatte zum Beispiel die Psalmen, auch viele Dinge aus dem Alten Testament, die 5 Bücher Mose auf jeden Fall. Und ich möchte uns einfach mal so 3 Verse aus dem Psalmen vorlesen, die er vielleicht in dieser Sache auf dem Schirm hatte. Psalm 70, Vers 6. Ich aber bin elend und arm. Gott, eile zu mir. Mein Helfer und mein Retter bist du. Herr, zögere nicht. Oder Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer, bewährt in Nöten. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Boas. Ein Helfer, bewährt in Nöten. Oder Psalm 115, Vers 11. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Das darf uns ermutigen, unsere Schwierigkeiten, unsere Sorgen bei Gott abzugeben. Kennst du auch die Verheißungen Gottes für dich? Denn die sollten wir kennen, wenn wir in den Schwierigkeiten sind. Damit wir Gott daran erinnern, er kennt sie natürlich. Aber er möchte, dass wir auch an diesen Punkt kommen und ihm sagen, du hast es versprochen. Und ich vertraue darauf, dass du dein Versprechen auch einhältst. Asa wusste, dass er zu den Schwachen gehört. Asa hat sich nicht gesehen als der Starke, sonst hätte er nicht beten brauchen. Er hat sich wirklich ganz von Gott abhängig gemacht. Und das wünsche ich auch uns, dass wir an diese Punkte immer wieder auch kommen. Deshalb gibt Gott uns manchmal auch solche Lektionen, die wir lernen müssen. Und er sagt, ist bei dir kein Unterschied zwischen dem Mächtigen und dem Kraftlosen. Mit anderen Worten sagt er, yes, he can. Yes, he can. Nicht wir können, ich mit meinen Männern, sondern er kann. Und das hat ihn ermutigt, zu beten. Er weiß, dass Gott so groß ist, dass für ihn diese 1 Million Menschen absolut kein Problem sind. Er vertraut darauf. Er glaubt, dass Gott helfen kann. Ob er auch wird, das weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch nicht wie. Aber er weiß, dass er es kann. Und das ist oft auch die Schwierigkeit, in der wir stehen, dass wir uns oft wünschen, verschiedene Dinge zu verstehen, um es dann besser annehmen zu können. Aber Gott möchte von uns, dass wir ihm blind, wirklich blind vertrauen. Nun, wie wird das Vertrauen Asas deutlich? Ist dann der nächste Teil. Das sagt er, hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Lass es den Menschen nichts gegen dich vermögen. Er vertraut ganz auf Gott. Er traut ihm alles zu. Und wir? Trauen wir Gott auch zu, dass er unsere Schwierigkeiten, die jeder von uns irgendwo hat, helfen kann und auch helfen wird? Im Vertrauen darauf ist Asa losgezogen. Hätte er dieses Vertrauen nicht gehabt, wäre er in Jerusalem geblieben und hätte gehofft, dass er diese Belagerung irgendwie übersteht. Aber er zieht diesem Mann entgegen. Und er bittet auch, dass Gott den Krieg führen muss. Dass er ihm diese Sache hilft. Er sagt, in deinem Namen sind wir ausgezogen. Damals war es ja der Name Jahwe. Ich dachte mir, in welchem Namen ziehen wir heute aus? Es gibt einen Namen, nur einen Namen, in dem wir selig werden können. Das ist der Name Jesus Christus. Wir singen öfters mal, besonders im Abendmahl, das Lied Name über alle Namen Jesus, keinen schöneren auf Erden gibt's. Und in Kolosser 3, Vers 17 heißt es, und alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und das wünsche ich uns, dass wir alles, was wir sagen, alles, was wir tun, in den Schwierigkeiten, im Namen unseres Gottes, im Namen unseres Herrn Jesus Christus tun dürfen. Da möchte ich uns noch einige Verse vorlesen aus Psalm 18, einfach für uns zur Ermutigung, wie Gott, was wir mit Gott tun können oder was Gott für uns mehr oder weniger tut. Und zwar Psalm 18 ab Vers 29. Psalm 18 ab Vers 29. Da heißt es, denn du lässt meine Leuchte scheinen, der Herr, mein Gott, erhält meine Finsternis. Denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen und mit meinem Gott werde ich eine Mauer überspringen. Gott, sein Weg ist vollkommen, das Wort des Herrn ist geläutert, ein Schild ist er allen, die zu ihm Zuflucht nehmen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ein Fels als nur unser Gott? Der Gott, der mich mit Kraft umgürtet und vollkommen macht meinen Weg. Er macht meine Füße denen, der Hirschkühe gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände den Kampf und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Und du gabst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützte mich und deine Herablassung machte mich groß. Dann noch Vers 37. Du machtest Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Der David hat es erkannt und selber erlebt auch in seinen Schwierigkeiten, die er hatte, dass Gott durchträgt. Und das dürfen wir, denke ich, auch immer wieder erfahren. Und er kommt dann am Schluss zur Anbetung und sagt, du Herr bist unser Gott, gegen dich kann kein Mensch etwas ausrichten. Das ist ein wunderbarer Blick, den der Asa hat. Er weiß, Gott ist so groß, dass auch diese Millionen Männer und ihre Streitwagen absolut kein Problem für ihn sind. Gott kann auch den Seerach in deinem Leben ohne Probleme lösen. Und ich denke, dass manchmal solche Schwierigkeiten wirklich da sind, damit wir lernen, uns wirklich auf unseren Gott zu verlassen. Nochmal als Zusammenfassung, so ein paar Stichpunkte nochmal. Wie gehen wir mit Schwierigkeiten um? Einmal, sei bereit, sie anzunehmen. Ich habe das selber auch erlebt, als die Schwierigkeiten bei mir kamen, man hadert. Man ist unzufrieden und klagt vielleicht Gott sogar an. Ich glaube, Gott möchte von uns, dass wir lernen, Schwierigkeiten anzunehmen. Weil wir wissen, dass er damit irgendwie ein Ziel hat, da kommen wir gleich drauf. Dann setze dein ganzes Vertrauen auf ihn oder in ihn. Yes, he can. Gott kann es. Er kann es wirklich. Erwarte Großes von Gott. Wir denken manchmal, ja, vielleicht ist es zu groß für ihn oder vielleicht sogar zu klein. Ihn interessiert es vielleicht gar nicht. Nein, alles. Dürfen wir ihm sagen, Asa, das war jetzt vielleicht was Großes, was Asa hatte mit seinem Krieg. Aber auch die kleinen Dinge, die für uns so als schwer, so als groß vor uns stehen, um die kümmert er sich auch ganz besonders. Und dann tue alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Das ist die richtige Einstellung, durch diese Zeit hindurch zu gehen. Ich weiß, es gibt viele Schwierigkeiten, die ich aus meiner Sicht gar nicht beurteilen kann, weil ich sie noch nie hatte. Aber ich glaube, dass von der Bibel her das der richtige Weg auch ist. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Das ist dann ab Vers 11. Auch der letzte Punkt für heute. Möchte ich kurz vorlesen. 2. Chronik 14 ab Vers 11. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, und die Kuschiter flohen. Und Asa und das Volk, das bei ihm war, jagten ihnen nach bis Gera, und es fielen von den Kuschitern so viele, dass sie sich nicht wieder erholen konnten, denn sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und vor seinem Heer, und sie trugen sehr viel Beute davon. Auch schlugen sie alle Städte rings um Gera, denn der Schrecken des Herrn war auf ihnen, und sie beraubten alle Städte, denn es war viel Raubgut darin. Und auch die Zelte bei den Herden schlugen sie und führten Kleinvieh in Menge weg und Kamele, und sie kehrten nach Jerusalem zurück. Also es kommt zum Kampf, und wer führt den Kampf? Nicht Asa, sondern Gott. Es heißt in Vers 11, und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, und die Kuschiter flohen. Also Gott greift ein und er sorgt dafür, dass dieses Heer wirklich besiegt wird. Er erhört dieses Gebet vom Asa auf wunderbare Art und Weise. Gott führt den Kampf und Asa muss in Anführungszeichen nur noch nachjagen. Oder ein bisschen umgangssprachlich formuliert, Asa darf mitmachen. Aber Gott führt den Kampf. Und so wird sein Sieg auch besonders groß. Er zerschlägt das Heer, und zwar so, dass es sich nicht wieder erholen konnte. Also es ist schon von Heer mit der Größe eine ziemliche Blamage. Er beraubt alle Städte, an denen er vorbeikommt, weil Gott auch da noch den Segen drauf legt, dass er diese Städte einnehmen kann. Und auch die Herden, die da sind, anscheinend war es eine fruchtbare Gegend, wo es auch viele Tiere gab, alles darf er mitnehmen. Und er kehrt reich beschenkt nach Jerusalem zurück. Und ich habe mich so gefreut, es war ein überwältigender Sieg. Warum? Weil sie vor dem Herrn und vor seinem Heer zerschmettert wurden. Interessant ist, hier ist nicht das Engelheer gemeint, sondern Gott bezeichnet das Heer Judas als sein Heer. Und das fand ich so wundervoll, dass Gott sich dazu stellt. Da waren sicher nicht alles perfekte Männer dabei, aber Gott stellt sich dazu, dass sie waren zerschlagen vor dem Herrn und vor seinem Heer. Große Auszeichnung. Auch wir gehören zum Heer Gottes. Auch wir dürfen dabei sein, dürfen uns in seinem Reich einbringen. Wir lernen daraus, wir sind Werkzeuge Gottes in seinem Ratschluss. Er ist der Handelnde, aber er möchte dich und mich gebrauchen. Gott hätte das Heer auch ohne den Asa fertig gebracht, das wäre kein Problem gewesen. Aber er wollte den Asa gebrauchen und hat sein Vertrauen und seinen Glauben reich belohnt. Gottes wunderbares Handeln in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten in unserem Leben sind Erziehungsmaßnahmen Gottes, die uns geistlich reifer werden lassen, und wir gehen geistlich gesehen beschenkter aus der Situation raus als rein, wenn wir Gott wirken lassen. Das hat der Asa erlebt. Er ging mit seinem Heer hin und kam mit einer riesigen Beute zurück. Und ich wünsche uns, dass wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen und wir sie mit unserem Herrn durchleben, dass er uns in dieser Zeit reich beschenken wird und wir gestärkter aus dieser Situation herausgehen wie rein. Ich habe das von älteren Geschwistern gehört, die vielleicht auch eine Krankheitszeit hinter sich hatten, die erlebt haben, dass Gott in dieser Zeit ganz besonders nahe ist und es so prägend war für ihr ganzes Leben, und sie eigentlich dadurch gestärkt wurden, auch wenn die Situation deswegen trotzdem schwer war. Und wo gehen sie hin? Nach Jerusalem, und in Jerusalem stand der Tempel. Dort, wo Gott wohnt, dahin gehen sie zurück. Das hat mich sehr gefreut. Hier wird zum ersten Mal wieder Jerusalem erwähnt. Die ganze Zeit bleibt Jerusalem außen vor. Aber dann, wo es zurückgeht zur Anbetung, da taucht Jerusalem und der Tempel wieder auf. Und wir werden sehen, auch was ich gerade gesagt habe, dass der Asa reicher aus der Situation rausging als rein, werden wir im nächsten Kapitel sehen, wenn er dann wirklich in Juda nochmal richtig aufräumt, auch in seiner Familie, wo er wirklich gestärkt worden ist, auch durch diesen Kampf. Und was ich auch noch sagen möchte zum Schluss, wenn Gott uns den Sieg schenkt, dann ist es unbedingt notwendig, dass wir wieder in seine Gegenwart gehen. Dass wir uns nicht freuen, wir haben es geschafft, wir sind diejenigen, die jetzt hier als Sieger vom Platz gehen, sondern dass wir uns wieder in die Gegenwart unseres Herrn begeben, um zu wissen, wer der Sieger ist. Und es deswegen nicht von ihm unabhängig machen. Ich möchte zusammenfassen. Schwierigkeiten kommen, sei bereit, sie anzunehmen. Verlasse dich ganz auf Gott und er wird handeln. Das hat er versprochen. Er wird uns niemals verlassen. Ihm ist alles möglich. Das hat er wirklich in seinem Wort uns mitgegeben. Darauf dürfen wir uns immer verlassen. Und er möchte uns durch die schweren Zeiten formen und gleichzeitig uns auch beschenken. So paradox das für uns als Menschen oft scheinen mag. Aber Gott ist so groß, dass er das hinbekommt. Und das wünsche ich uns für die nächste Woche. Amen. Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, auch dass du in dem Leben von einem Asa gewirkt hast. Du hast ihn gebraucht als ein Werkzeug, als ein König in Juda.